Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Club Stereo in Nürnberg. Liebe Hörerinnen und Hörer der Podcast-Brause und natürlich von Neuner in Serie. Das erste Mal live vor Publikum fühlt sich gut an. Und mein heutiger Gast, das dritte Mal schon bei mir, war auch ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, komm zu mir, komm bitte hierher. Er hat es auch nicht so super weit. Oliver Scholler, DKBC-Cheftrainer, Mentaltrainer. Ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr über dich. Also mittlerweile schon Institution im Kegeln und eben heute bei mir zu Gast. Hallo Olli.
Hallo Sebastian und auch von mir ein schönes Hallo hier. Ich glaube, ich muss nochmal weg, weil ich habe mein Auto im Parkhaus stehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, aber nee, ich denke, es steht da gut.
Wir hatten gerade die Geschichte mit dem Parkhaus nochmal besprochen, dass das nicht so gut war, glaube ich. Aber danke, dass du noch geblieben bist. Der Unterschied zu den letzten zwei Podcasts, wir sind heute nicht alleine. Was macht es mit dir? Was hat es mit dir als Spieler, als Kegler gemacht, dass Zuschauer, Publikum hinter dir standen und dir ganz genau zugeguckt haben?
Ja, am Anfang war natürlich die Anspannung immer ein bisschen größer und eine gewisse Nervosität vorhanden, aber letzten Endes, es gibt natürlich auch eine gewisse Energie, gerade wenn man natürlich auch eine gute Leistung bringt. Und von daher habe ich es immer sehr genossen, vor vielen Leuten meinen Sport ausüben zu können.
Nackt vorstellen soll helfen. Ich sehe jetzt nicht so viel. Mittlerweile kannst du das Ganze auch aus mentaler Sicht betrachten. Was wäre so dein Tipp mit Nervosität wegen zu vielen Menschen, die einem bei der Arbeit zugucken? Wie sollte man damit umgehen aus mentaler Sicht?
Also Nervosität ist prinzipiell immer wieder was Gutes. Problem ist, es fühlt sich kacke an. Aber letzten Endes heißt es ja nur, unser Kontrollzentrum ist voll bereit. Und wenn man nervös ist, Ruhe behalten, weitermachen und dann wird sich das relativ schnell legen.
Und der Unterschied zu unserem Sport ist, hier ist es Totenstille. Alle hören gespannt zu. Beim Kegeln geht es da manchmal schon etwas lauter zu, vor allem wenn es dann um Weltmeisterschaften geht. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Ich habe es gesagt, du bist Cheftrainer im Deutschen Keglerbund Klassik. Du bist lange Jahre in der Weltspitze, in der deutschen Spitze selber Sportler gewesen. Wir werden auch über die Arbeit als Mentalcoach sprechen, an dem Beispiel, das aus Kegelsicht sehr spannend ist, aber auch für Nicht-Kegler spannend sein wird hoffentlich. Somit auch an die Hörerinnen und Hörer von Neuner in Serie, auch wenn Olli das dritte Mal dabei ist, glaube ich, gibt es ein paar spannende Punkte, die ihr noch nicht kennt. Mich nochmal ganz kurz vorgestellt, Sebastian, im Intro wurde es schon gesagt, ich war auch mal auf einer Weltmeisterschaft und da auch durchaus sehr erfolgreich, habe mich jetzt aber auch aufgrund der familiären Konstellation auf das Podcasten konzentriert. Tatsächlich merke ich seit heute, dass das auch körperlich mal wieder ein bisschen mehr Sport vertragen könnte. Aber du bist heute wichtig. Du bist seit über 40 Jahren mittlerweile, glaube ich, mit dem Kegeln verbunden. Du bist seit im Kindesalter auf der Kegelbahn, wie so viele, die das eben durch die Eltern bekommen haben. Was muss man als Nicht-Kegler über dich wissen, um deine Leidenschaft fürs Kegeln zu verstehen?
Was man über mich wissen muss, damit man mal ich bin auf der Kegelbahn aufgewachsen, quasi durch die Eltern, wie ganz viele. Hab da die Begeisterung von Anfang an spielerisch mitbekommen und wenn es dann irgendwann mal drin bist, und die ersten Erfolge als, ich sage jetzt mal, junger Sportler mit 10 Jahren oder so hast, dann bist du da gefangen und möchtest mehr. So machst du mir das bei mir und das hat mich immer wieder angetrieben.
Du hast durchaus in der Nähe hier auch das mit dem Kegeln begonnen. Du kommst aus Altdorf, glaube ich.
Genau, also genau. Angefangen habe ich in Schwarzenbruck. Das ist hier 20 Minuten von hier. Von daher, ja, ich bin ganz nah und ich kann heute auch mal nicht mein R verstecken. Von daher.
Es ist auch ganz, ganz gut von Vorteil. Man hört du und weiß es mittlerweile, Franke. Bist dann jetzt, und beginnen wir mit dem Cheftrainer. Heißt, du bist im DKPC, also für die, die es nicht wissen, es gibt in Deutschland einen Dachverband, den DKB. Das ist nicht die Bank, sondern der Deutsche Keglerbund. Da sind mehrere Sparten zusammengefasst. Es gibt, vielleicht kennt das einer, das Schere-Kegeln. Das heißt, die Kegelbahn ist recht schmal zu Beginn und wird hinten breit. Das spielt man in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sehr stark. Es gibt das Bowle-Spielen, das heißt, die Bahn ist schmal und bleibt schmal. Und das Klassik-Kegeln, das haben Olli und ich gemacht. Das heißt, es ist eine breitere Bahn. Und im DKPC bist du Cheftrainer, heißt, du bist für die Nationalmannschaften zuständig. Das hat jetzt weniger was mit dem zu tun, wie es ein Julian Nagelsmann, ein Jogi Löw oder auch ein Jürgen Klinsmann hat, ne, obwohl du ehemaliger Spieler bist. Das ist die einzige Parallele. Du bist mehr so der Direktor, also so der Rudi Völler aktuell. Wie würdest du deine Aufgaben als DKPC-Cheftrainer beschreiben?
Ich bin derjenige, der das Ganze koordiniert, quasi der Chef der einzelnen verantwortlichen Trainer der unterschiedlichen Altersklassen und bin hauptsächlich im organisatorischen Bereich da zuständig.
Und aktuell mittendrin, denn in 49 Tagen geht's mal wieder aufs internationale Parkett. Es beginnt mit einer Europameisterschaft für die U15. Das hat sich vor kurzem geändert, U15 und U19. Dann geht es mit der U23-Weltmeisterschaft weiter und der Einzel-WM der Aktiven. An welchem Punkt der Vorbereitung stehst du und an welchem Punkt der Vorbereitung stehen die Sportlerinnen und Sportler aktuell?
Die einzelnen Sportlerinnen bzw. halt Mannschaften, die, ich sage jetzt mal, sind noch nicht in der Endphase, sondern so mittendrin. Jetzt wird noch gerade geguckt, welche Spieler werden mitgenommen, welche nicht. Also die formieren sich da gerade. Ich starte jetzt langsam in die heiße Phase mit Vorbereitung, Hotel ist gebucht, aber letzten Endes geht es dann hier, Kleidung muss organisiert werden, das Ganze, und da stecke ich gerade mittendrin.
Ein ganz großer Aufwand, den du da zu stemmen hast, da geht es viel um Bürokratie, um Abrechnungen, alles, damit sich die Sportlerinnen und Sportler auf das Saisonhighlight konzentrieren können. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel heute, euch mal zu vermitteln, dass das Kegeln eigentlich, so wie wir es betreiben oder betrieben haben, muss man sagen, wir sind jetzt beide ehemalige Kegler, Sportkegler, eigentlich gar nicht so viel mit dem zu tun haben, was in der Gesellschaft manchmal auch rüberkommt. Und man muss auch leider sagen, in einzelnen Berichten, sogar in den Tagesthemen, wo dann private und Freizeitkegler mit dem Bierglas auf dem Tisch gezeigt wurden. Also damit hat es recht wenig zu tun. Wie erlebst du solche Berichterstattungen, wo dann immer so mit diesem trotzdem Freizeitkeglern kokettiert werden? Du weißt es ja aus eigener Erfahrung und jetzt an dem Beispiel Weltmeisterschaft, dass das überhaupt nicht dem entspricht, wie wir das Sportkegeln leben.
Nee, es entspricht nicht dem, wie wir es leben und wie es wir auch kennen. Aber ich bin es klein auf gewöhnt, dass ich irgendwo mal immer belächelt wird, ob es in der Schule war oder von Kollegen. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Bei Berichterstattungen bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, lieber schlechter Bericht als gar keiner. Da bist du zumindest in irgendeiner Form in den Medien. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, wie jetzt Zerbst, da wo das medial sehr, sehr verbreitet ist in Sachsen-Anhalt und von daher und im MDR regelmäßig gezeigt wird. Von daher sind wir da auf dem richtigen Weg.
Zur Erklärung, Zerbst, also Rot-Weiß-Zerbst, ist eigentlich der FC Bayern München des Kegelns. Also nicht nur im Fußball hat der deutsche Serien- und Rekordmeister die Farben Rot und Weiß. Die sind tatsächlich vor 2 Wochen zum 20. Mal in Folge deutscher Meister geworden bei den Männern. Also könnte man da jetzt auch Witze machen, dass 20-Jährige noch keinen anderen Kegel-deutschen Meister kennen, wenn sie ihn denn kennen würden. Aber da wird das Kegeln tatsächlich sehr professionell gelebt und der MDR Sachsen-Anhalt ist da regelmäßig vor Ort und hat sogar tatsächlich im Fernsehprogramm und vor allem online das Entscheidungsspiel im letzten Jahr um die deutsche Meisterschaft gegen eine bayerische Mannschaft übertragen. Also da wird schon gezeigt und wurde verstanden, was eigentlich Sportkegeln heißt. Wenn man mal drauf blickt, was Sportlerinnen und Sportlern im Vorfeld einer WM als Vorbereitung im Nationalkader leisten müssen, wird es vielleicht auch nochmal klar, was das eigentlich heißt. Deswegen die Frage an dich, was müssen die leisten und vor allem, was ist für euch als Trainerteam da super wichtig?
Naja, es wird ja immer wie sie belächelte körperliche Verfassung. Deswegen, also das ist für uns einfach auch eine Grundvoraussetzung, dass du eine gewisse athletische Voraussetzung mitbringst. Also auch dabei gibt es bei uns Leistungsdiagnostik, die wir im Vorfeld durchziehen und durchführen. Und von daher ist es letzten Endes ein intensives Hobby, weil Profis sind wir ja keine, wo, ich sage jetzt mal, mindestens 4 Tage in der Woche für Training draufgehen. Auf der Kegelbahn und auch neben im athletischen Bereich und am Wochenende. Also ich sage mal, 5 Tage die Woche ist der Nationalspieler, die Nationalspielerin in Training eingebunden.
Und das auch aus gutem Grund. Jetzt ist die bevorstehende Weltmeisterschaft bei Männern und Frauen eine Einzelweltmeisterschaft. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, ich glaube, wir sind die einzige Sportart, die das so trennt bei den Aktiven. Es gab zeitlang auch mal, dass es zusammen war mit der Team-WM, also die ist nächstes Jahr dann. Wenn du bis ins Finale kommst, wir haben einen aktuellen Einzelweltmeister auch in Deutschland, was ist das für ein Pensum? Wie viele Tage am Stück sind es? Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei der Einzel-WM, die geht über eine ganze Woche. Da geht es von der Zeit her noch. Mannschafts-WM, das sind ja knapp 13 Tage. Was für ein Pensum das ist, der muss natürlich 6-mal spielen bis ins Finale, also 720 Wurf, wenn er bis ins Einzelfinale kommt und das natürlich jeden Tag nacheinander. Ich glaube einmal am Anfang ist nochmal jetzt, wobei das hat jetzt geändert, also es ist jetzt ein Tag kürzer für die Herren, bei den Damen wäre einmal ein Tag Pause dazwischen, aber ansonsten bist du jeden Tag im Einsatz.
Und da ist die körperliche Komponente, dass es dann irgendwann schon mal, auch wenn man natürlich in dem Bereich das Kegeln gewohnt ist, da gibt es keinen Muskelkater. Den gibt es, wenn man das einmal am Abend macht, gibt es den mit Sicherheit, zweiten Tag danach meistens, vor allem in der Gesäßmuskulatur. Aber das ist dann schon, dass die Muskulatur dann irgendwann am Ende ist. Und dann geht es um das Hauptsächliche, den Kopf. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Österreich finden die Wettkämpfe statt, wie gesagt von der U15 bis zu den Aktiven, also bis U23. Wo werden wir dieses Jahr landen? Was erwartest du als Cheftrainer? Wie ist vielleicht auch deine Anforderung an die Sportlerinnen und Sportler?
Ich sage, im Nachwuchsbereich sind wir der Weltspitze immer mit dabei. In der Altersklasse ist es immer sehr unterschiedlich. Da kann das immer sehr, sehr schwankend sein. Und da wir in dem Jahr jetzt keine Mannschaft haben, sondern immer nur mit 2 Sportlern antreten pro Altersklasse, also sprich mit 8 jungen Sportlern, ist da natürlich vorher schwer vorherzusagen, wo wir uns da finden. In der Altersklasse ist es aber auch so, dass wir sagen, wir müssen da nicht mit aller Gewalt leistungstechnisch vorne sein, sondern da haben wir schon mal den Blick ein bisschen auf die Entwicklung der Sportler, dass wir die langfristig an die Spitze hinführen. Im U23-Bereich, da sind wir an der Weltspitze klar mit dabei. In der Einzel-WM der Aktiven, also sprich Frauen und Männer, haben wir schon eine Chance, aber da gibt es, glaube ich, schon andere klare Favoriten auf den Titel.
Wie geht ihr jetzt zum Beispiel im Bereich der Aktiven mit solchen Zielen um? Da gibt es sicherlich auch hier die Gefahr, dass man im Kopf weiter sein möchte oder denkt, man ist weiter, als man letzten Endes ist. Es gibt genügend Beispiele, ein prominentes werden wir gleich besprechen, wo es eben nicht über die Quali hinausgeht. Wie geht ihr mit solchen großen Erwartungen so, ja, dem Druck eigentlich um? Sprecht ihr mit den Spielern, mit den Spielerinnen im Vorfeld über sowas?
Teilweise ja. Wie es natürlich ist, muss der Spieler natürlich auch bereit sein, darüber zu sprechen. Und auch da ist es komplett unterschiedlich. Manche sind bereit, die möchten in dem Bereich arbeiten. Manche sehen es als nicht notwendig an. Und von daher, also wir zwingen da keine dazu, weil das ist ein mentaler Bereich. Wenn du jemanden das aufdrückst, wird es sehr, sehr schwierig sein, da ihn mitzunehmen oder weiterzubringen.
Man hat mit dir jemanden auf den Posten gesetzt, der selber sehr, sehr viel erreicht hat, der auch, und das ist jetzt dieses Jahr 21 Jahre her, nächstes Jahr zur nächsten Teamweltmeisterschaft wären es 22 Jahre, selber noch Mannschaftsweltmeister geworden ist mit Deutschland, also weiß jemand, der sich weiß, wie sich das anfühlt, oben zu stehen. Auch du hast klein angefangen, aufgrund, durch deine Eltern. Warum hast du das gemacht dann? Warum bist du dabei geblieben? Was hat dir das Kegeln gegeben, was dir vielleicht, vermute jetzt mal, Versuche im Fußball oder in anderen Sportarten nicht gegeben haben?
Beim Fußball war relativ schnell klar, dass das bei mir da nichts wird. Die Anerkennung, also diese Bestätigung, was man bekommen hat, wenn man eine gute Leistung gebracht hat, das hat letzten Endes mich angetrieben, weiterzumachen, und ich war dann auch irgendwo so, mich musste man nicht antreiben. Also mein Papa musste mich da nicht irgendwie ins Training zwingen, sondern das ging ganz von alleine, und ich glaube, das war auch letzten Endes dann so der Schlüssel zum Erfolg.
Du hast dann sehr, sehr viel investiert. Du bist nach einigen Stationen in Bayern zum erwähnten FC Bayern des Kegelns gewechselt nach Zerbst. Das sind einfach rund 350 Kilometer, die du zu den Heimspielen fahren musstest. Training hat dann nicht dort stattgefunden oder nur eher seltener. Warum hast du das damals gemacht, so viel wirklich dort zu investieren? Weil, und das ist leider immer noch so, man kann mit dem Kegeln jetzt nicht Geld verdienen, wie man das vielleicht in anderen Sportarten macht, wo man deutscher Meister wird, Champions League gewinnt und Weltmeister wird.
Es war die sportliche Herausforderung. Also ich sage, ich war ja vor Zerbst in Bamberg, und da waren wir auch sehr erfolgreich. Aber es war dann auch ein Punkt, wo es ja mal neue sportliche Herausforderungen gebraucht hat. Und der bin ich letzten Endes nachgegangen. Und es hat sich ja dann auch bestätigt, dass es der richtige Weg war. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber letzten Endes war es die Herausforderung.
Du hast national mit Rot-Weiß Zerbst sehr viel gewonnen, international auch Titel errungen. Und mittlerweile ist es so, dass gefühlt die halbe Männernationalmannschaft auch in Zerbst spielt. Also die deutsche Elite ist dort auch deinem Weg gefolgt und ist nach Zerbst gewechselt. Bayern ist da tatsächlich sehr stark. Also es wäre eigentlich fast schon eine bayerische, mittlerweile nicht so ganz, aber gab mal Phasen, da war es schon eine hohe bayerische Dichte. Trotzdem habe ich gerade gesagt, dass man international in der Weltmeisterschaft 2005 das letzte Mal Weltmeister geworden ist. Jetzt bist du in der Position, das zumindest mitzugestalten, zu beeinflussen. Was machen andere Nationen besser als wir mit der Nationalmannschaft?
Da muss man dazu sagen, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Also wir, habe ich ja gesagt, wir geht jeder einen Beruf nach, jeder investiert seine Freizeit da rein. Es gibt Nationen wie im Männerbereich ist Serbien sehr dominierend. Da muss man ganz klar sagen, da gibt es viele Fördergelder vom Staat oder von Serbien, und das sind letzten Endes alles Profis, und da muss man sagen, das sind die Voraussetzungen unterschiedliche, wie man jetzt, sage ich mal, die Intention oder wie intensiv man den Sport betreiben kann, und das ist uns halt bewusst, und wir sind immer nah dran, aber bisher hat es halt in den letzten 20 Jahren leider nicht gereicht.
Und das, obwohl Deutschland mehrmals auch im Finale stand und natürlich irgendwie immer zu den Top-Favoriten gehört. Was ist denn jetzt der Ansatz? Das ist nächstes Jahr 27 in Deutschland. Also es wird eine Heim-WM werden. Wer es zugucken möchte im Altenburger Land, wird das, glaube ich, wieder eine Riesenparty werden und nicht nur für Kegler interessant. Was muss denn passieren, dass es vielleicht in Deutschland klappt? Das ist eine blöde Frage, ich weiß, aber.
Ich sag, die letzte WM war ja, also jetzt letzten Mai, vergangenen Jahres hatten wir wieder gegen Serbien verloren im Finale, und das war sehr bitter, weil wir da eigentlich nah dran waren in den ganzen Spielen, aber im Finale waren sie uns mental da total überlegen. Ich würde mal sagen, man müsste da im mentalen Bereich arbeiten.
Das war jetzt nicht abgesprochen, aber danke für die Überleitung. Du hast nämlich begonnen, dich damit zu beschäftigen. Du bist Mentalcoach und bist nicht nur im Kegeln, nicht nur im Sport tätig unterwegs, aber natürlich gerade da der Name Oliver Scholler, der funktioniert im Kegeln ganz gut. Und wie hat das bei dir angefangen, dich damit zu beschäftigen und da mehr reinzugehen als ja nur nebenberuflich oder hobbymäßig?
Bevor ich Cheftrainer war, war ich eben Trainer der U23-Nationalmannschaft und wie ich den Job übernommen habe, habe ich mir meine Gedanken gemacht, wo wir noch am meisten Potenzial haben. Und das habe ich im mentalen Bereich gesehen. Ich muss dazu sagen, als junger Sportler hatte ich überhaupt keinen Zugang zum Mentalen. Also mein Einstieg war, dass ich in meine Beine atmen sollte als 16-Jähriger. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, was soll denn der Scheiß auf gut Deutsch? Und war da immer ein wenig abgeneigt, aber zu dem Zeitpunkt als Trainer war ich dann offen, weil ich dann die andere Perspektive hatte und habe dann begonnen, Sportmentaltrainer-Ausbildung zu machen und die hat mich sofort abgeholt, weil es waren praktische Methoden sofort umsetzbar, also kein Chaka-Chaka, sondern das, was handfest war und so bin ich dazu gekommen und ja, dann hat sich das so weiterentwickelt, die Begeisterung und ja, jetzt mache ich es hauptberuflich.
Vorher hast du was ganz anderes gemacht?
Genau, vorher war ich im Druckbereich. Also wir haben in meiner Druckerei den Quelle-Katalog gedruckt in Langwasser hier in Nürnberg und war da in der Vorstufe tätig.
Und wie wird man dann vom Drucktechniker zum Mentalcoach? Das ist ja auch keine geschützte Bezeichnung. Das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, dass genau. Sich theoretisch jeder so nennen kann. Also Obacht. Wenn Mentalcoach draufsteht, ist nicht unbedingt einer drin. Aber wie läuft so diese Ausbildung ab? Wie bist du?
Also die Sportmentaltrainer-Ausbildung, die läuft ab wie vom DOSB. Da macht man einen C-Schein, man macht einen B-Schein. Das hier beim B-Schein gemacht. Und im Anschluss habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich so diese handfesten Methoden. Aber es fehlt mir noch so ein bisschen, wie gehst du denn mit dem Mensch dann richtig um? Und dann kam noch diverse Coaching-Ausbildungen dazu, Business-Coach-Ausbildungen mit Persönlichkeit und ja, das in Kombination, glaube ich, klappt ganz gut, um die Leute zu unterstützen, mental stärker zu werden oder eben auch mal ihre Probleme, die sie haben, zu lösen.
Merkst du da ein bisschen einen Wandel? Dieses Thema Mental-Coaching ist zumindest im Kegeln vielleicht auch ein bisschen durch dich präsenter geworden, weil man eben gemerkt hat, okay, das rein Körperliche reicht halt nicht. Das Kegeln ist wirklich viel im Kopf. Man muss wirklich topfit sein. Viele kriegen das hin, 120 Wurf, 120 Mal die gleiche Bewegung hinzukriegen. Aber das heißt nicht, dass man 120 Mal das gleiche Ergebnis hat, sondern das ist wirklich das, was im Kopf entscheidet. Hast du da schon gemerkt, dass du zum richtigen Zeitpunkt draufgesetzt hast oder wie hast du das erlebt?
Also nicht bewusst, dass ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt musst du es machen, sondern wie gesagt, ich bin reingekommen, mir hat es Spaß gemacht, mir hat es total Freude gemacht, den Leute auch zu unterstützen. Und wenn man jetzt mal sieht, Olympia 24, wie oft da erzählt wurde, dass mentale Probleme da sind, dass Sportler mit Mentaltrainern arbeiten, denke ich schon, dass es einfach zum richtigen Zeitpunkt das war. Natürlich habe ich es auch schon ganz oft gehört, ah, schon wieder Coach mehr. Also das ist auch was, da muss man mental stark bleiben und es einfach durchziehen.
Bist du manchmal mit Psychologe verwechselt?
Nein.
Also es ist nicht auf die Couch legen und einem seine Probleme erzählen?
Nein, in dem Bereich dürfte ich auch gar nicht agieren, sondern es ist wirklich mit, ich sag mal, in die Zukunft arbeiten und also keine Therapie.
Wie sieht so ein Coaching dann aus bei dir?
Ist unabhängig, je nachdem, wie der ich sage jetzt mal, Kunde oder Klient kommt, oder Coachee heißt es eigentlich, hat er ein Problem oder möchte sich weiterentwickeln? Also wir fangen immer, ich immer persönlich an, mit einem Persönlichkeitsprofil, damit ich wirklich weiß, wie tickt er. Und von dem her geht es dann hin, wollen wir das Problem lösen, möchte er Ziel haben und letzten Endes, wenn wir erstmal Ziel definieren und dann den Weg dahin und dann geht es Stück für Stück weiter.
Ich mache den Podcast jetzt seit bald 3 Jahren, also ich feiere bald Geburtstag und versuche eigentlich Menschen zu befragen und denen Fragen zu stellen, die mich selber interessieren als Kegler oder Sportbegeisterter. Und tatsächlich ist die erfolgreichste Episode, ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, ich habe jetzt das Datum nicht ganz im Kopf, war die Geschichte eines deutschen Keglers, der ganz oben war, aber auch ganz unten, Fabian Seitz, der auch bei Rot-Weiß Zerbst gespielt hat, auch dort deutscher Meister war, auch auf einer Einzelweltmeisterschaft gespielt hat und der aber daran zerbrochen ist, am Druck, der dann die Kegelschuhe für die Gartenarbeit verwendet hat, nachdem er in einem Vorbereitungsspiel und bei uns geht die Saison von September bis März ungefähr, also er hatte dann perfekte Zeit für den Garten auch, hat er die Kegelschuhe dafür verwendet, nachdem er beim Vorbereitungsspiel ja ganz, ganz schlecht gespielt hat. Und dann hat er irgendwann einen Anruf von dir gehabt.
Genau. Ich habe es ja mitbekommen. Ich war ja dann auch früher mal im Herrenbereich. Ich habe das, den Beginn seiner Herausforderung ja live miterlebt.
Auf der Bahn sogar, du saßt
hinter ihm. Genau. Also er ist als Spieler zur Einzelweltmeisterschaft gefahren und war. Also wenn ich wetten hätte dürfen, dass ich sage, einer der deutschen Spieler hat eine Chance, dann wäre es er gewesen, weil er war in überragender Form und hat auf der WM so unterirdisch gekegelt. Das war so der Beginn, da war ich aber auch im mentalen Bereich noch nicht aktiv. Und im Anschluss habe ich das mitbekommen und habe gesagt, okay, pass auf, wenn du möchtest, ich helfe dir. Da war ich so in der Beginn der Mentaltrainer-Ausbildung und so ist es dann zustande gekommen. Also er hat am Anfang nicht gleich Ja gesagt, sondern war ein bisschen skeptisch, aber eins ist wichtig, man muss auch dranbleiben und das, ich habe immer mal wieder nachgehakt bei ihm und irgendwann hat er gesagt, na okay, was habe ich denn zu verlieren? Und dann hat er sich darauf eingelassen und dann ja, ging die gemeinsame Reise, sage ich jetzt mal, los.
Ein Punkt, beziehungsweise vorneweg nochmal, diese Episode hat, glaube ich, das war die erfolgreichste und diese Geschichte hat jeden interessiert, deswegen habe ich sie auch bewusst heute reingenommen und wir dürfen auch über ihn sprechen. Du saßt bei ihm hinten dran, hast ihn betreut beim Champions League-Finale in der Slowakei, Bod Bessow war auch so eine Profimannschaft, die vom Kegeln leben können und er hat 10 Wurf überragend gespielt. Man hat die Möglichkeit, sich einzuspielen auf der Bahn oder überragend gespielt. Und dann hat er nichts mehr getroffen. Dann war es wie weg. Im Nachhinein, wenn du es überlegst, warum war das so? Was war da los?
Ist ganz einfach zu erklären. Es übernimmt in solchen Stresssituationen, es war für ihn eine Stresssituation, ein anderer Bereich im Gehirn, also die Amygdala, oder Amygdala, wie es, glaube ich, richtig ausgesprochen wird. Und das muss man sich vorstellen, es ist wie dieser Notausknopf, dieser rote an den Maschinen. Wenn der Bereich übernimmt, dann ist es vorbei mit klar denken und dann wird es einfach schwierig. Also da geht es ums, in Anführungszeichen, nackte Überleben. Und dann kannst du nicht mehr agieren. Also und ich sage, es kennt jeder in gewissen Situationen. Sportler kennen es eher auch mal. Und das kann auch dazu führen, dass die Leute wie gelähmt sind. Also das ist, erlebe ich öfters, dass die dann einfach, die können nicht mehr loslaufen, weil einfach der Stressfaktor so hoch ist und da ist es einfach zu erklären.
Wie habt ihr dann gearbeitet? Und es ist noch nicht ganz, glaube ich, ganz sicher, aber er ist mit seinem Team, er hat dann wieder das Kegeln angefangen, auch im Weg wieder in die zweite Bundesliga. Wie habt ihr gearbeitet? Was habt ihr gemacht, damit er wieder überhaupt mal kegeln konnte?
Ja, jetzt allererstes mal gucken, wo kam dann sein Problem her? Also das mal analysiert. Und dann Stück für Stück natürlich auch gearbeitet, wie gehe ich mit Stress um, wie kann ich mit Stresssituationen handlungsfähig bleiben und dann natürlich Stück für Stück das Selbstvertrauen auch wieder zurückgeholt, an der eigenen Stärke gearbeitet. Und das war ein langer Weg, weil am Anfang ist es ja meistens so, man hat wieder Erfolgserlebnisse, dann steigt die eigene Erwartung, dann kommt mal wieder ein Rückschlag und das hat auch er gehabt, aber irgendwann, er ist dran geblieben, war dann die Entwicklung, ja, eigentlich, sage ich mal, überragend und er war, ja, ich sag mal, stärker wie früher.
Wenn du es jetzt so beobachtest, ist das ein klassische Entwicklung bei Coachings oder war auch er da eher ein besonderer Fall?
Er war zumindest ein sehr dankbarer Coachie, weil er natürlich für alles offen war, wie er gemerkt hat, gleich am Anfang, das funktioniert, weil er war skeptisch, aber am Anfang hat es gleich mal die erste Methode funktioniert und dann war er offen für alles, hat alles ausprobiert. Das heißt nicht, dass jede Methode immer auch gleich funktioniert, aber er war offen und hat es dann auch konsequent durchgezogen. Und letzten Endes geht es ja darum, ihn in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Also er braucht mich letzten Endes jetzt nicht mehr mit telefonieren ab und zu, aber er hat seine Methoden, wo er weiß, das funktioniert. Er reflektiert sich regelmäßig und von daher ist er da selber ganz gut unterwegs.
Nun ist das ein sportlicher Fall gewesen, der aber sicherlich auch im Privaten und im Beruflichen ja, eine Quelle hatte. Gibt es vielleicht mit Sicherheit Sportlerinnen und Sportler hier, die auch mal in Drucksituationen sind, aber im Alltag erleben wir das an vielen Stellen und ich finde auch gerade mit den Nachrichten, der Druck ist schon manchmal sehr groß, gerade wenn man Familie und Kinder hat. Wie kann man mentales Coaching, mentales Training in seinem Alltag einbauen, um vielleicht auch mal wieder auf bessere Gedanken zu kommen?
Ja, man muss natürlich schon eine gewisse Zeit investieren, aber es ist nicht viel, wenn man sich jeden Abend mal hinsetzt, sich Gedanken macht über den Tag, 5 Dinge aufschreibt, die man gut gemacht hat. Das ist so meistens der Einstieg. Und da viele sagen immer am Anfang, das soll helfen, aber die Erfahrung zeigt es, weil unser Unterbewusstsein ist ja offen dafür. Und wenn ich mich am Abend hinsetze, mich reflektiere, was war gut an dem Tag, was habe ich auch gut gemacht, wenn ich nachts in der REM-Schlafphase, wird das Erlebte vom Tag auch verarbeitet. Das hat eine wirklich richtig, richtig gute Wirkung und man kann sich eigentlich gar nicht dagegen wehren. Also von daher, so wenn du einsteigst, und das kann ich jedem nur empfehlen, abends hinsetzen, sich Gedanken machen, den Tag reflektieren, was habe ich auch gut gemacht, was waren meine Herausforderungen, wo ist Potenzial? Und unser Unterbewusstsein wird nachts letzten Endes auch damit arbeiten.
Wenn du jetzt an Coachings denkst, du machst ja nicht nur Sportbereich, sondern auch im Businessbereich. Was sind denn dann so Muster, die gleich sind, identisch sind, die vielleicht auch jeder kennen kann? Der Fall von Fabi war jetzt besonders, dass jemand von ganz oben nach ganz unten gefallen ist. Aber so im Alltag, Business Case.
Also die Muster sind eigentlich überall die gleichen. Es ist halt nur der Kontext der andere, aber oft ist es so ein bisschen die eigene Erwartung an sich selber. Das ist was, tun sich viele schwer und bauen natürlich dann, ich sage jetzt mal, so negative Glaubenssätze auf. Aber wie gehe ich mit Stress um? Also ich sage mal, gerade so diese Informationsflut, die immer und immer mehr wird mit Medien, Handy und so weiter, damit umzugehen und da auch mal klar einen Cut zu setzen und nicht alles an sich ranzulassen, das sind sich viele gar nicht bewusst. Und die Ursachen sind unterschiedlich, aber meistens nicht, also im Sport kann ich es immer sagen, meistens ist das Problem, macht sich auf dem Sportfeld bemerkbar, aber es liegt meistens woanders.
Und weil ich jetzt gerade auch daran denke, dass manche Spielerinnen und Spieler auch in der Bundesliga kurz vorm Spiel noch am Handy sind oder nochmal aufs Handy gucken. Gewisse Routinen sind da manchmal schon da und nicht abzuschalten, wenn man auf die Bahn geht, sondern nochmal zu gucken.
Ja, das, ich muss es leider sagen, Social Media in dem Bereich ist da schon wirklich ein Teufelszeug, was gerade Konzentration angeht und Fokus ist sehr kontraproduktiv, aber leider, man wird ja da so reingezogen, gerade als, ich sage jetzt mal, die jüngeren Spieler oder Sportler, man kann sich da gar nicht wehren. Also ich habe da mal einen Selbstversuch gemacht und habe wirklich mal gesagt, was macht es mit einem, wenn du da bist und am Abend nochmal, du bist da so schnell reingezogen, hat was mit Dopaminen zu tun. Das ist Wahnsinn. Wenn du nicht konsequenter bleibst, bist du da gefangen und verbrauchst sehr viel Potenzial, gerade was Fokus angeht.
Also so mal kurz nach 22 Uhr liegt vielleicht das Handy heute Abend mal ein paar Minuten früher weg. Eine Frage habe ich noch. Empfiehlt denn der Cheftrainer Oliver Scholler den Nationalspielerinnen und Spielern, den Mentalcoach Oliver Scholler und vor allem wichtiger, kriegt der Cheftrainer dann auch eine Vermittlungsprovision?
Ich habe jetzt den Einstieg nicht verstanden gerade.
Ob du als Cheftrainer auch den Mentalcoach empfiehlst?
Also ich bin jetzt nicht, dass ich sage aktiv, du musst jetzt mit mir zusammenarbeiten, sondern ich lasse es den Sportlern, biete ich es natürlich an, gerade als den Nationalspielern, dass sie mit mir zusammenarbeiten können. Sie müssen es halt nutzen. Meine Erfahrung ist, je stärker die Spieler das sind, desto weniger glauben sie es zu brauchen. Und von daher, manche machen das sehr konsequent, die haben auch Erfolg. Aber es sind eher so die Spieler, wie gerade die Jüngeren sind auch noch ein wenig skeptisch, aber die Topspieler, die glauben immer, sie brauchen es nicht. Und das ist aber der Unterschied letzten Endes bei zwei gleich starken Sportlern wird immer der Kopf sein, der es entscheidet. Und das sind sich noch nicht viele bewusst.
Eine Frage noch. Coachst du auch im mentalen Bereich Sportlerinnen oder Sportler, die dann auch gegeneinander spielen? Und coachst du die unmittelbar auch rund um den Wettkampf?
Ob die gegeneinander spielen?
Wenn oder? Die gegeneinander spielen, ja, weil du sagst, wenn der Kopf entscheidet im Duell und du beide coachst als Mentalcoach.
Das kommt durchaus vor, und da ich ja, sag ich mal, das ganz klar trenne, das eine ist Cheftrainer, das andere, ich habe natürlich auch Kunden aus anderen Ländern und anderen Nationalmannschaften, und von daher ist es aber was, wo ich sage, da trenne ich ganz klar. Also das ist, eine ist Kegeln Cheftrainer, das andere ist beruflich, und da habe ich ja ganz klare Trennung, und deswegen gebe ich da nicht irgendwie Preis, hier, pass mal auf, der hat da und sah seine Schwächen, also das wäre ja fatal, nee.
Das hatte ich auch nicht gedacht. Dann wünsche ich dir und vor allem den Spielerinnen und Spielern auch viel Erfolg bei den anstehenden Wettbewerben. Danke, dass du heute hier bist. Ab morgen einen schönen Urlaub. Und vor allem vielen Dank an die Podcast-Brause, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr noch da seid.
Auch vielen Dank von meiner Seite.